Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ich darf den lieben Volker Hellmeier anmoderieren, Chefanalyst der Netfor AG. Wo warst du noch nicht schon alles Chefanalyst? In welcher Fernsehsendung warst du nicht schon alles?
Ja.
Also wirklich sehr bekannt und vor allem die Meinung sehr geschätzt. Danke, dass du heute hier bist und viel Spaß jetzt.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Freude und ich fange natürlich gleich mit Gold an. Wissen Sie, ich habe 2001 als Chefanalyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen einen Artikel in der FAZ gehabt, der hieß, das westliche Finanzsystem hat Krebs. Und jetzt die erste Frage an Sie, wir machen das ein bisschen so im Dialog. Hat das westliche Finanzsystem heute immer noch Krebs? Wer ist der Meinung? Absolut, also man merkt, ich bin hier unter Profis. Absolut, ich habe gesagt, man braucht nicht korrelierte Assetklassen, was ist Gold, habe eine Nachfrage Angebotsanalyse gemacht, habe gesagt, damals Gold 250, Silber 54, es wird vierstellig. Wie war die Reaktion der Finanzmärkte vor dem Hintergrund, dass es jahrelang vorher nur runterging? Hat man das ernst genommen oder hat man solche Protagonisten ausgelacht? Wir wurden ausgelacht. Punkt. Also, ganz klares Veto, sondern ganz klares Ja zu Edelmetallen. Wie sagte John Pierpont Morgan so gut und so treffend? Gold ist das einzige Geld. Punkt. Das, was wir haben, ist Kredit. Hatte eben Dimitri auch drauf abgehoben. Umbrüche in der Welt, meine Damen und Herren, sind die größten seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das sind enorme Herausforderungen für die Welt, für große Teile der Welt, aber allen voran für Europa und innerhalb Europas allen voran für Deutschland. Genau das ist es, ja. Und ich beginne immer mit ein bisschen Philosophie. Meine Damen und Herren, ich bin sehr, sehr angefasst. Ich stehe hinter der FDGO, der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung. Ich habe mich in diesem Land immer für dieses Land eingesetzt. Ich habe sogar gedient, war bei Gerhard Stoltenberg, meinem Landesvater, für meinen Einsatz eingeladen als Wehrpflichtiger, als Ausbilder. Bin auch von denen super ausgebildet worden, Wirtschaftsakademie Kiel, Methodik, Rhetorik. Meine Damen und Herren, und für mich zählt Wissen und auch Philosophie. Kategorischer Imperativ, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Mir fehlt das heute gerade in unseren Eliten. Punkt. Und vor allen Dingen in Regierung.
Credit Suisse Bank geht pleite. Silicon Valley Bank macht über Nacht die Pforten zu. Und selbst die Deutsche Bank hat Probleme. Die Bankenbranche weltweit gerät immer mehr ins Hintertreffen. Sind das alles nur zufällige Einzelfälle oder hat das etwas mit einer kommenden, drohenden Bankenkrise zu tun? Wussten Sie, dass bei einer Bankenpleite lediglich 100.000 Euro auf Ihrem Bankkonto gesichert sind? Alles darüber hinaus ist restlos für Sie verloren. Die Vergangenheit hat es gezeigt. Es ist nicht die Frage, ob die nächste Bankenkrise kommt, sondern lediglich, wann die nächste Bankenkrise kommt. Während Banken von Sicherheit sprechen, haben wir die Bankenlandschaft genau für Sie analysiert. Viele der großen deutschen Banken operieren heute mit einer bedenklich niedrigen Eigenkapitalquote und haben dabei sehr, sehr viel Geld in den angeschlagenen Gewerbeimmobilienmarkt geliehen. Unser Analystenteam in unserem Fondsmanagement hat die große deutsche Bankenlandschaft genau unter die Lupe genommen. Wir haben für Sie eruiert, welche Banken mit den niedrigsten Eigenkapitalquoten arbeiten, wer die meisten Gelder verliehen hat in dubiose Finanzgeschäfte und vor allen Dingen haben wir das Ganze in einem Report für Sie gegossen. In unserem brandaktuellen Bankenreport haben wir die Banken zusammengetragen, die mit den niedrigsten Eigenkapitalquoten arbeiten, die größten Kosten dabei aufweisen und die meisten Gelder in dubiose Geschäfte investiert haben. Laden Sie sich diesen Report unterhalb des Beitrags herunter, um herauszufinden, ob vielleicht auch Ihr Geld gerade in großen Schwierigkeiten steckt.
Und das andere von Schopenhauer, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Meine Damen und Herren, da haben wir jetzt einige Dinge, die sind in den letzten Jahren sehr bitter aufgestoßen, wenn man wirklich hinter der FDGO steht. Ich will nicht weiter ins Detail gehen, aber damit beginnen. Denn die Rahmendaten eines Landes, die Frage der Freiheit, die Frage der Rechtsstaatlichkeit ist elementar für die nachhaltige Entwicklung der Ökonomie. Je besser diese Werte ausgeprägt sind, desto besser ist grundsätzlich dieses Setup für Ökonomie, für Wohlstand der Menschen. Das nächste ist Aristoteles, der kommt immer wieder vor. Und bitte schauen Sie immer durch dieses Prisma, es hat mir in meinem gesamten Leben geholfen. Aristoteles sagte, übersetzt für Staaten, Firmen, wer Strukturen ändert, ändert nachhaltig die Konjunkturverläufe und dann die Cashflows. Dazwischen liegen immer Zeitversätze. Beispiel Griechenland. Wer von Ihnen hat 2013 geglaubt, dass Griechenland das schafft? Na, wer war das? Wissen Sie noch, wie er Sinn und alle Auguren sagten, das kann niemals klappen. Meine Damen und Herren, es hat geklappt. Griechenland ist heute in den Top 3 Ländern der Eurozone und Deutschland war damals Nummer 1 in Europa und ist auf dem letzten Platz. Und es hat was mit Strukturen zu tun. Da kann Herr Habeck sagen, was er will. Da kommt übrigens jetzt mit so einem Investitionsfonds. Ehrlich, ich hau da mal 500 Milliarden Euro raus. Ich habe das eben noch mal bei Welt nachgelesen. Und ich muss sagen, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das ist wir haben ein Strukturproblem. Wir müssen Strukturen verändern, um nachhaltig wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Und da kommt er mit einem Kosmetikkasten mit 500 Milliarden an. Jede Frau und auch manche alte Männer, so wie ich, weiß, so schminken kann eine Nacht wirklich helfen. Aber am nächsten Morgen, wenn man nicht abgeschminkt hat, ehrlich, da guckt einen das Grauen an. Punkt. Und so ist das hier auch mit solchen Mitteln. Das hilft nicht, meine Damen und Herren. Und ich bin so schockiert, weil das so unreflektiert von der Elite der deutschen Wirtschaftspolitik, Politik jetzt, kommt. Gut, danke, Schluss. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir leben in einem energetischen Zeitalter seit 300 Jahren. Jede Form des Wohlstands und des Wachstums ist korreliert mit dem effizienteren und optimierten Einsatz von Energie. Nennen Sie mir ein Land, das wie ein japanischer Selbstmordverdächtiger mit einem japanischen Seziermesser an seiner Pulsader spielt. Es gibt ein Land weltweit, das das tut. Ich mache es Ihnen einfach drei Möglichkeiten. Guatemala, Peru oder Deutschland? Danke. Ehrlich, und nochmal, es geht alles um Energie. Ohne Energie geht nichts. Wer von Ihnen Kinder hat, weiß das. Stellen Sie sich mal vor, die haben Apple oder Samsung und da gibt's keine Energie. Also, wissen Sie was? Ich würde nicht bei Ihnen wohnen wollen. Machen wir das nächste. Ja, wir haben Strukturbruch auch in der Politik. Also Strukturen, das kann man auf Politik, auf alles. Ja, Russlands sogenannter Angriffskrieg aus westlicher Sichtweise. Es gibt auch andere. Ich will das nicht diskutieren. Das gibt immer nur Ärger. Punkt. Gedanken zur Sanktionspolitik. Wissen Sie, wenn Sie als Unternehmer etwas tun, wo Sie eine Wahrscheinlichkeit haben, aus der Historie anekdotisch ablesbar, von 10-20%, dass Sie erfolgreich sind, würden Sie das als Unternehmer tun? Nein. Unsere Politik tut das, weil das die Erfolgsquote von Sanktionspolitiken. Wenn man das dann trotzdem macht, was braucht man dann? Dann braucht man ein Ausstiegsszenario, genau, hier vorne wird mitgespielt. Danke, machen Sie das bitte auch. Sie brauchen ein Ausstiegsszenario, Punkt. Haben wir sowas in der Europäischen Union oder in Berlin? Wer ist der Meinung, wir haben das? Wer sagt, wir haben es nicht? Meine Damen und Herren, und das ist Ausdruck der höchsten Form von Intellektualität in dem Land der Dichter und Denker. Einstein hat dazu gesagt, wenn man immer wieder dasselbe tut, und glaubt, dass was anderes als zuvor da rauskommt, ist das nicht Ausdruck, und jetzt bin ich höflich wegen Majestätsbilder, ist das nicht Ausdruck von Intelligenz? Bitte? Ja, gut, aber dann sind wir in der Verschwörungstheorie. Das will ich heute überhaupt nicht hören, meine Damen und Herren. Aber ich bin schon so als mitdenkender Mensch, ich mache diesen Job seit 97, ich bin schon... Ja, das bin ich. Irritiert. Fakt ist aber, das hat Folgen. Potenzial einer geteilten Welt, meine Damen und Herren. Ich sagte das vorhin schon in der Podiumsdiskussion. Es ist der Hammer. Wir haben also einmal den Westen und der teilt sich von dem Rest der Welt ab, weil nur der Westen an sich sanktioniert. Punkt. Und dann schneiden wir uns von Import-Export-Märkten, Beschaffungsabsatzmärkten ab, verkleinern das Potenzial für unsere Ökonomie. Und an der Ökonomie hängt alles, meine Damen und Herren. Aufstrebende Länder globalisieren sich weiter untereinander. Das ist gerade jetzt das BRICS-Treffen. Das heißt, wir haben ein Potenzial einer multilateraleren Welt im Bereich des globalen Südens, meine Damen und Herren. Und G20-Veranstaltungen sind heute nicht mehr wie früher Veranstaltungen, die homogen laufen, sondern es sind G13 und G7-Veranstaltungen unter einem Dach. Und an wem liegt das? Am globalen Süden oder am Westen? Gehen Sie ruhig ran. Am globalen Süden oder am Westen? Westen, genau das, meine Damen und Herren. Und dann geht es auch noch um das Thema Eigentumsrechte, Finanzordnung. Wissen Sie, Eigentum hat an sich Verfassungsrang in Deutschland, richtig? Und wenn ein Ausländer hier Geld hinbringt, und das geht durch das Geldwäsche, durch die Geldwäscheprüfung, laut Geldwäschegesetz, dann hat es, weil wir gleichzeitig ein Antidiskriminierungsgesetz haben, genau denselben Schutz wie Ihr Kapital. Punkt. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Was wir aber gemacht haben, ist bei russischen Oligarchen, dass wir gesagt haben, nein, also die könnten ja rein theoretisch ihr Vermögen, das bei uns liegt, das könnten sie ja hier wieder wegbringen und dazu dem Putin geben, dass er dafür Waffen kauft. Nochmal, was jemand privat mit seinem Kapital macht, hat der Staat da was drin zu suchen? Nein. Was ist denn das für eine Übergriffigkeit? Was ist das für eine Rechtsstaatlichkeit? Wir diskriminieren hier Bürger Russlands, deren Geld hier an sich den oder ihr deren Kapital denselben Rechtsschutz haben sollte wie ihr Kapital. Und wird dagegen geklagt? Nein. Das heißt nicht, dass ich ein Freund von russischen Oligarchen bin. Ich bitte das. Hier geht es um die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Es geht nicht pro Russland oder gegen Russland zu sein. Es geht hier um die Frage der Rechtsstaatlichkeit und damit der Vermögenssicherheit. Weil wenn ich einmal so eine Ausnahme mache, dann ist demnächst das Thema, warum hier eine Übergriffigkeit seitens des Staates ermöglicht wird. Meine Damen und Herren, da mache ich mir Sorgen. Das ist eine Frage der Struktur. Hier der Rechtsstruktur, meine Damen. Ja. Ja, nun, ich weiß, deswegen sagte ich grundsätzlich erlaubt. Ausnahme, ja. Am Ende ist es die Frage, die wir uns hier alle stellen müssen. Wie wollen wir die Welt von morgen sehen? Möchten wir hier eine unipolare US-regelbasierte Ordnung haben, wo die USA die Regeln setzen, sich selber aber übrigens nicht dran halten, wenn es drauf ankommt? Und damit einen Unterordnungsanspruch an alle anderen Länder und Aufgabe deren Souveränität einfordert. Wollen wir das? Passt das zu unseren europäischen westlichen Werten? Zu unserem Staatsverständnis der Souveränität, für die wir immer dann auf die Straße gehen, wenn es um dritte Länder geht, aber vielleicht nicht bei sich selber, meine Damen und Herren. Oder wollen wir eine gesetzesbasierte Ordnung, zum Beispiel auch mit der WTO, Welthandelsorganisation, wo auch die kleinen Länder sich rechtmäßig gegen die Großen durchsetzen können? Was passt besser zu unserer Verfasstheit? Und Sie wollen mir sagen, die gesetzesbasierte Ordnung, ist das richtig? Und Sie haben recht. Aber wo stehen wir, meine Damen und Herren, in unserer Geopolitik als Europa und Deutschland? Ich will keine Antwort von Ihnen, das wäre politisch vielleicht nicht korrekt. Um das Ganze nochmal darzustellen mit diesen Sanktionen und wie sie schiefgehen. Also das sind die Einkaufsmanager, die CS50 ist neutral. Links ist immer verarbeitendes Gewerbe, rechts Dienstleistungssektor, da waren wir vor dem Krieg, das war dann März 2022, nach Beginn des Ukraine-Kriegs, da stehen wir, da steht Russland, auch drumherum, kam erst sehr stark runter, aber die wachsen mit 3,6%, ich komme gleich zu den Zahlen. Also das Ding ist vollkommen nach hinten losgegangen. Die Sanktionspolitik hat das Gegenteil erreicht. Wie hoch ist die Arbeitslosenquote, Dimitri, in Russland? Und du wolltest sagen 2,4% und du hast recht. Historisches Tief. Außenhandelsüberschuss, Sie wollten mir sagen, 9 Milliarden pro Monat, US-Dollar, und Sie haben recht. Staatsverschuldung, Sie wollten mir sagen, Herr Helmeyer, die haben nur 20% laut internationalen Währungsfonds, und Sie haben recht. Und die Industrieproduktion wächst mit 4% pro Jahr. Okay, davon kriegt Berlin feuchte Träume und Herr Habeck vor allen Dingen. Könnte er vielleicht ein neues Märchen schreiben, als ich in der russischen Tigerindustrie produzierte. Wer weiß das schon? Meine Damen und Herren, machen wir weiter. Herr Scholz, wie ich, kommt aus Hamburg, aber es unterscheiden uns gewisse Dinge. Meine Damen und Herren, er führte aus, man müsse sich nicht wundern, wenn das Länder des globalen Südens die Verurteilung Russlands in den Vereinten Nationen nicht unterstützten. Diese Regierung stellt nicht grundsätzlich der internationalen Ordnung in Frage, was ihnen zu schaffen macht, sei deren ungleiche Anwendung, gleiche Unterordnung. Meine Damen und Herren, das sagte Olaf Scholz, wahrscheinlich hat das vergessen, denn seine Politik hat er danach nicht neu ausgerichtet, kalibriert. Sie erwarten Repräsentation auf Augenhöhe, sie erwarten ein Ende der westlichen Doppelmoral. Schön, dass er es mal benennt und ich es nicht immer sein muss. Also ich fühlte mich sehr angenehm im Mai letztes Jahr. Jede funktionierende internationale Ordnung müsste dem multipolaren Charakter des Wortes der Welt widerspiegeln. Was ich damit sagen will, also Erkenntnisse sind da, aber die Frage ist, werden diese Erkenntnisse auch so umgesetzt? Und wer glaubt es von Ihnen? Tut es nicht. Gut. Deutschlands Geschäftsmodell ist wie kein anderes abhängig von freien Import-Exportmärkten. Wir haben nur ein Geschäftsmodell. Einkauf von Rohstoffen, Halbfertigwaren, hochenergetische Veredelung und dann Verkauf auf dem Weltmarkt. Und wenn Herr Fratscher damit spielt, ja, oh, komm, wir deindustrialisieren mal eine Runde. Hast du noch einen Joint? Voll entspannt. Kann ich nur eins sagen, der legt das Messer an die Aorta Deutschlands. Punkt. Ich bin, das sind Momente, glauben Sie mir, wenn, ich habe eine ganz tolle Frau Conny, der eine oder andere kennt sie. Und wenn sowas kommt im Fernsehen und ich sitze am Stuhl, dann sieht meine Frau, wie die Halsschlagader rausgeht, dann breche ich zusammen. Dann kommt regelmäßig eine Wiederbelebung mit Kuss. Funktioniert, kann ich Ihnen sagen, sehr angenehm. Wir gehen auf das Zweite. Wo spielt die Musik der Welt? Ja, im globalen Süden. Sie stellen heute, das sind nicht 66%, 70% der Weltwirtschaft, Basiskaufkraftparität, 88% der Weltbevölkerung, 70% der Weltdevisenreserven und wachsen mit 150% des westlichen Tempos. Haben nämlich 80%. Wie viel Prozent hatte der Westen 1980 an der Weltwirtschaft? 80%, und Sie haben recht. Genau so. Und da ist demnächst der globale Süden. Aber wir haben immer noch dieselben Machtanspruch, als hätten wir noch 80%. Aber wir haben jetzt nur noch 30%, demnächst 20%. Wow, riesiger Unterschied. Noch etwas. Ist Ihnen bewusst, dass sich technologisch was verändert hat? Das ist hier schon angeklungen in anderen Vorträgen. Das ESPY-Institut, nicht in St. Petersburg ansässig, nicht in Moskau, nicht in Beijing oder Gangzhou. Nein, in Australien. ESPY-Institut hat 44 Wissenschaftsfelder definiert, die für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft von tragender Bedeutung sind. In wie vielen führt Europa? Null, richtig, wunderbar, null. Also da müssen wir uns sehr viel Mühe geben. Ich schaue einmal kurz zurück, wir gehen zurück in das Jahr 1914, die Älteren erinnern sich. Im Juli 1914, Deutschland, Kaiserreich. In wie viel Prozent der Wissenschaftsfelder war Deutschland weltweit führend? 90, genau hier, der Mann weiß Bescheid, Historiker. 90%, meine Damen und Herren. Und in deren industriellen Anwendung. Von dem Geschäftsmodell leben wir grundsätzlich heute noch. Punkt. Und wir finden heute dort gar nicht mehr statt. ESPY-Institut Europa, null. Wie viel haben die USA? Von 44 Feldern, in wie vielen führen sie? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. 25, 12 oder 7. Und Sie haben recht, 7. Wow! Das heißt, in den anderen 37 Feldern führt welches Land? China, genau das. Wow, wer spioniert jetzt wo? Wir sagen immer, oh, die bösen Chinesen. Ehrlich, die sagen, was sollen wir denn da? Na, Europa lassen wir schon mal außen vor. Na, da gibt's nichts. Und in den USA, naja, die 7, die kriegen wir auch noch. Aber was macht der Westen jetzt in China? Wir spionieren dort. Die Story, was ihnen da alles verkauft wird, das ist gestern und vorgestern. Wie ist Deutschland übrigens stark geworden? In der Zeit 1830 bis 1880. Was haben wir damals gemacht? Wir haben spioniert, Großbritannien ausspioniert und das Ganze mit Plagiaten gemacht. Was hat Japan? das ist das Normalste der Welt. Man richtet sich nach dem Besten aus. Ich spiele hier doch nicht da, wo es nichts gibt. Wir sind in einer Wettbewerbssituation. Also, da spielt die Musik, meine Damen und Herren, jetzt machen wir weiter. Und dann machen die noch was. Ich sagte Aristoteles, Infrastruktur oder Struktur. Sie können kein Land ohne Infrastruktur wirtschaftlich erschließen und erfolgreich managen. Das merken wir gerade in Deutschland. Es bricht uns gerade die Luftfahrtbranche weg. Und dann immer weniger Flüge. Macht uns das attraktiver oder unattraktiver? Ich mag Sie, Sie sehen so gut aus. Also sie sagte, vollkommen unattraktiv und Sie haben recht. Also, unsere Straßen sind Mist. Die Bahnen fahren nicht. Obwohl, ich muss sagen, jetzt, ich bin die A9 runtergebrettert. Vorgestern war es am Mittwoch. Worpswede bis München, Nettofahrzeit 6 Stunden 45. Ein Stern, der meinen Namen. War nicht schlecht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Seidenstraße. Aufbau, Infrastruktur. Heute Belt and Road Initiative, weltweit. Das ist nichts anderes, als dass man dort vor Ort Perspektive erschließt. Dass man das Humankapital erschließt. Dass man diese Menschen an die Welt anbindet, die vorher nicht angebunden waren. Das wirkt übrigens gegen Migration. Das ist einer der Gründe, warum diese Länder so erfolgreich sind die letzten Jahre. Weil wir diese Infrastruktur dort haben. Und ich kann Ihnen eins sagen. Das ist konstruktiv. Und der Westen hat es von 1945 bis 2010/12 nicht gemacht. Und dann kam letztens, vor ein paar Jahren, die Europäische Union, oh, wir machen das jetzt auch. Build back better. Was ist da bisher passiert? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Punkt. Wie agiert der Westen in den letzten 20 Jahren? Das ist auch Soft Power, ist keine Frage. Was machen wir in Machtpolitik? Regime Change. Wir zerstören Infrastruktur. Wir schaffen damit Migrationsströme. Was passt besser zu uns? Wie heißt der Chefvolkswirt, der sich für dieses Projekt 2010/12, als es noch in der Planungsphase war, in Brüssel und Berlin einsetzte? Was passierte mit diesem einen Chefökonom weltweit, der sich damals darum kümmerte? Wurde man ernst genommen oder diskriminiert und ausgelacht? Na, wer sagt ernst genommen? Ich kann Ihnen eins sagen, ich war schockiert. Und 2018 sagt unser Wirtschaftsminister Altmaier, wie kann es sein, dass das weltgrößte Wirtschaftsprojekt ohne unsere Beteiligung stattfindet? Ohne, dass wir darauf Einfluss nehmen können. Das war der Moment wieder, wo Conny mich küssen musste. Bam. So, meine Damen und Herren. China 2020, wichtigster Handelspartner, 2020 und 2024, gehen Sie mal davon aus, das wird jetzt gerade alles rot. Und jetzt kann natürlich Annalenchen aus dem Land da oben den mal so richtig ins Gemächt treten, ne? Was sie auch getan hat. Wird das Erfolg haben? Okay, bei einigen grünen Wählern vielleicht, ja, denen haben wir es aber gezeigt. Das ist ungefähr so, als würde ein Mücke auf einen Elefanten stechen und der würde sagen, uiuiui. Was demnächst passiert ist, dass der Nord-Süd-Korridor gebaut wird, meine Damen und Herren, das ist wichtig für uns. Ich war letzte Woche am Montag in Wilhelmshaven. Also, Nord-Süd-Korridor. Bis hier laufen die Verkehre hier oben, Mittelmeer, Suezkanal, dann Antwerpen, Rotterdam, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg. Ich kann Ihnen eins sagen, das wird sich ändern. Weil wir immer sagen, wenn ihr unsere Sachen nutzt, dann müsst ihr euch auch unserem Recht unterwerfen. Das wird da nicht stattfinden. Deswegen, wer ist dafür, dass der Resthafen in Hamburg an die Chinesen verkauft wird? Ich. Noch gibt's was dafür. Meine Damen und Herren, ja, man kann auch mal so an die Themen rangehen. Ne? Nicht alles erst an die Wand fahren, also, da sind wir ganz gut. So, hier nochmal ein Blick auf die BRICS. Wir hatten jetzt ja das Treffen, Argentinien ist nicht dabei. Diese Zahl stimmt nicht, das ist mit Saudi-Arabien und die sind nur Partner, die sind immer noch nicht richtig drin. Statista, wie gesagt, das hier ist das Powerhouse. Und jetzt schauen wir haben über Quantität geredet. Ich habe schon über Qualität geredet bezüglich der Forschung, Entwicklung. Und jetzt schauen wir mal auf diese drei Sachen. Handelsbilanz, Devisenreserven, Staatsverschuldung. Früher hatte der Westen immer starke Wirtschaftsdaten, Strukturdaten. Aristoteles. Und der globale Süden schlecht, deswegen Asienkrise, Südamerika-Krise. Jetzt hat der globale Süden bessere Strukturdaten als der Westen. Es ist also nicht nur die Quantität, es ist auch die Qualität der Daten, die besser ist. Was machen Sie jetzt? Jetzt bauen Sie Ihr politisches Organigramm. Nicht mehr jeder für sich und Gott für uns alle oder Allah für uns alle oder Konfuzius oder wie sie auch alle heißen da, sondern sie organisieren sich. BRICS, SCO, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, als Alternative zur Weltbank, NDB, New Development Bank, als Alternative zum IWF. Die arbeiten alle schon. RCEP, das größte Freihandelsabkommen, das nicht wie bei Europäische Union, das war übrigens vorher war es die Europäische Union, größte Freihandelsabkommen, das nicht in die Rechtsprechung der Länder eingreift, sondern einfach sagt, wir nehmen 80% der Zölle weg. Rigiditäten, das heißt, damit eröffne ich Wachstumspotenzial. Was ist das? Ist das gut oder ist das Spitze? Das Spitze, meine Damen und Herren. Und jetzt geht's ans nächste Thema, an Zahlungssysteme, Währung. Und das Tolle ist, und da habe ich mich sehr gefreut, das habe ich denen sogar empfohlen, ich sage, macht mal nicht so schnell. Nicht mit heißer Naht jetzt nähen und sagen, oh, wir müssen schnell irgendwas auf die Beine kriegen. Sondern schauen, dass alles passt, dass man kleine Schritte, aber nachhaltig geht. Nicht so wie wir in Europa, wo wir immer Länder reinlassen, die gar nicht reingehören. In der EU-Osterweiterung, EU-Osterweiterung, wie viel von den 12 Ländern, die wir reingelassen haben, haben die Bedingungen zum Beitritt der Europäischen Union erfüllt? Ich gebe Ihnen 3 Möglichkeiten. 12, 6 oder 1? 1! Und das geht alles zu Lasten der Bürger hier. Das ist Geopolitik, die gemacht wird, vielleicht im Interesse Dritter, aber zu Lasten der Bürger, weil die den ganzen Kram zu bezahlen haben. Chapeau. Und in der Eurozone, Euro-Defizit-Krise, dasselbe Thema. Wir haben Länder reingelassen, die die Bedingungen nicht erfüllt haben, und dann fällt uns das auf die Füße. Also wenn wir übrigens so weitermachen, dann dürfen wir demnächst, müssen wir raus. Nein? Obwohl, nee, es geht nicht, wenn man drin ist. Ich habe das übrigens vor ein paar Jahren gesagt. Ich sage, wir werden uns auch freuen, dass wir einen globalen Süden hatten, weil die haben sich reformiert. Dass heute Spanien, Portugal, Griechenland, das sind die starken Länder, Irland auch, das sind die starken Länder, die uns tragen. Deutschland ist das schwächste Glied innerhalb Europas. Und Sie sind verantwortlich, Sie haben das alles gewählt in den letzten 20 Jahren. Das lassen wir jetzt weg, die Zeit läuft uns davon. USA, ja, ich sehe auch die Wiederwahl Trumps, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, das ist ein gespaltenes Land, etc. pp. Elon Musk hat uns klar gemacht, dass die US-IT-Konzerne das machen, was man den Russen vorwirft. Und das ist übrigens latenter Bruch, Gesetzesbruch bis hin zu Verfassungsbruch, was da stattfindet. Wird das dort geahndet? Nein. Ist damit der Rechtsstaatlichkeit Genüge getan? Nein. Gibt es eine Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit? Nein. Rechtsstaatlichkeit ist die Grundlage der Demokratie. Wir sollten sehr vorsichtig sein, in welchem Haus wir sitzen und mit welchen Dingen wir werfen. Mit Steinen könnte es gefährlich werden, meine Damen und Herren. Wirtschaftsstruktur sehr unterschiedlich. Aber was Sie jetzt machen, ist Aristoteles. Zwar widerrechtlich nach WTO, Welthandelsorganisation, IRA, Inflation Reduction Act. Aber Sie machen es. Sie holen jetzt Industrien aus Europa, insbesondere aus Deutschland und aus Taiwan, in die USA. Punkt. Und was machen wir? Wir schauen weg. Wie bei Nord Stream. Einfach mal wegschauen. War doch nur der größte Terrorangriff auf eine zivile Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg. Komm, ehrlich. Biden bekommt, obwohl er das angedroht hat, dann den größten Orden. Und Herr Scholz sagt, das ist mein bester Freund. Und ich fragte mich wie in dem Moment, naja, interessant, ja. So, machen wir weiter. Am Ende steht aber das Risiko, dass der Westen sich immer weiter isoliert. Jetzt schauen wir mal auf die USA. Was können die? Die können Schulden, meine Damen und Herren. Öffentliche Staatsverschuldung, alles von vor Lehman bis heute. Also Schulden, da bin ich bei deinem Thema, Dimitri. Das geht ab wie Schmitz Katze da. Ja, höchste Konsumverschuldung, höchste Unternehmensverschuldung, höchste Staatsverschuldung. Gut, Bilanzsumme der Fed kommt zurück, aber ist immer noch auf einem hohen Niveau. Bam. So, dann schauen wir aber, was läuft nicht. Hier habe ich den Index der anhängigen Hausverkäufe. Wir sagen immer, die USA wachsen ganz toll. Nein, das geht zurück bis 2000. Index anhängige Hausverkäufe ist auf dem tiefsten Niveau jemals. Im Immobilienbereich haben wir längst eine starke Rezession. Punkt. Also die Gesamtwirtschaft läuft gar nicht so gut. Da haben wir hier die Stimmung kleiner Firmen. Geht zurück bis 2004. Sehen Sie, auf welchem Niveau wir sind. Das war damals die Lehman-Pleite. auf Niveaus weit 100 ist neutral, weit darunter. Und dass sie wie bei uns die kleinen Firmen sind, die große Beschäftigung etc. pp. Haben. Kapazitätsauslastung, das ist die Industrie, wir sind jetzt bei 77,5%. Das ist doch keine Stärke. Industrieproduktion meandert um die Nulllinie, Einzelhandelsumsätze meandern um die Nulllinie real. Ja, woher kommt denn das Wachstum? Na, durch die Investitionen von uns. Die deutsch-amerikanische Handelskammer hat jetzt festgestellt, es gab jetzt in den letzten Jahren die größten Nettokapitalzuflüsse aus Deutschland in die USA, die jemals gemessen worden sind. Ja, dann, da muss man sich in Berlin noch mehr Mühe geben, um dem Freund Biden noch mehr Freude zu machen. Wir schauen weiter auf die Eurozone. Ja, es wird heiß. Ja, Robert sagt uns, komm Leute, ist doch alles cool. Die Energiepreise sind jetzt wieder auf dem Niveau von vor Corona. Stimmt. Ist aber vollkommen irrelevant. Relevant ist der Vergleich international. Gaspreise im 5-Jahres-Vergleich. Europa plus 184,5%. USA plus irgendwas unter 10%. Wir sind nicht konkurrenzfähig international. Punkt, aus, Ende. Und dass er Ihnen das nicht sagt, sind für mich Fake News. Und ich bin der Meinung jetzt, dass sofort ein paar Trusted Flagger Ihnen anzeigen sollten, dass er sowas nicht weiter erzählen darf. Und das ist keine Majestätsbeleidigung, nicht 188 StGB. Ne? Aber das ist Desinformation. Entscheidend ist nur die Frage der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Punkt. Das ist das BIP, Eurozone plus 0,6. Dann schauen wir mal auf die Industrieproduktion. Da waren wir jetzt die letzten 2 Jahre negativ. Naja, jetzt sind wir wieder an der Nulllinie. Mal schauen. Aber es ist keine tolle Wurst, wie meine Frau zu sagen pflegt. Economic Sentiment Index ist der IFO-Index der Eurozone. Dann sehen wir, hier ist die 100er-Marke. Wir sind noch drunter, heißt Kontraktion. Geldmenge M3. Wichtig, Strukturdatum. Und dann sehen wir, dass die Geldmenge förmlich kollabiert ist, im negativen Bereich war und sich jetzt so Richtung 3% wieder erholt hat. Aber die Kredite an die Firmen steigen mit unter 1%. Und das sagt uns was? Sehr, sehr überschaubar. Wenn wir Preisanstieg haben, 1,6 in Deutschland oder in der Eurozone 1,7 und wir haben Wachstum von Krediten 0,8, dann sagt uns das ist nicht gut. Wieder wenn wir uns aber alle vollkommen entschulden wollen und wieder auf dem Baum sitzen wollen, ja gut, treffen wir vielleicht ein paar Affen, wer weiß das schon. Eurozone Beschäftigung auf dem höchsten Niveau jemals, ist ein nachlaufender Wirtschaftsindikator, freuen wir uns. Aber in Deutschland ist die Arbeitslosenquote in den letzten 18 Monaten von 4,9 auf 6% gestiegen. Auch da ziehen wir Europa nach unten, das können wir. Vor 10 Jahren haben wir Europa nach oben gezogen. Ey, was nach oben geht, können wir auch nach unten. Wir können alles. Deutschland, BIP im Minus. Ist einfach cool, ja. Deutschland, GfK, Konsumklima. Das war letztes Jahr, als wir dachten, es gibt kein Gas mehr und wir können nicht mehr heizen. Das Niveau ist historisch betrachtet eine Katastrophe, ist ein Misstrauensvotum gegen Politik. IFO-Index. Sehen wir hier, kommt wieder runter. 100 ist auch hier die neutrale Zone. Das ist auch im historischen Kontext prekär. Differenz von ausländischen Direktinvestitionen in den Standort Deutschland und Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland. In den letzten, seit 2013 ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ne? Nettokapital, Nettoflüsse. Minus 560 Milliarden. Die Zukunft ihrer Kinder ist um 560 Milliarden durch diskretionäre Politik dieser Regierung, Frau Merkel trägt viel Verantwortung, zerstört. Und wir sehen, in den letzten 3 Jahren hatten wir die höchsten, das waren 300 in etwa, 300 Milliarden. Und fürs laufende Jahr, es geht bis 23, fürs laufende Jahr kann ich nur eins sagen, was ich von den Unternehmen höre, heißt, wow, packen Sie da nochmal 100 drauf. Und das heißt, dass der Kapitalstock, unser Kapitalstock, nur die Unternehmen zahlen, die alle Einkommen in Deutschland für Staat und private Haushalte, direkt oder indirekt. Der Staat verdient kein Geld. Punkt. Das ist ein Umverteiler. Und wenn dieser Kapitalstock immer kleiner wird, dann sage ich Ihnen eins, dann wird's hier heiß. Dann werden wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können. dann geht uns die gesellschaftspolitische Stabilität flöten, dann geht uns die politische Stabilität flöten. Da kennen wir alles aus 1932, 33. Aber auch da haben uns die Ausländer geholfen, Österreicher kamen. Meine Damen und Herren, in der Baubranche sieht es auch nicht gut aus. 50 ist neutral und Sie sehen, Deutschland und Frankreich ziehen uns nach unten. Dann schauen Sie mal aufs Brexit-Land. Richtiges Wachstum in der Baubranche. Wow. Nochmal zurück. Machen Sie das Foto. Dann schauen wir mal auf die Chemiebranche, Schlüsselbranche. Dann sehen wir, Geschäftsklima rot. Das Schwänzchen geht nach unten, ist im negativen Bereich. Dasselbe gilt auch für die, ich glaube, Automobilbranche eigentlich auch. Ja. Auch rot, alles rot, 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 rot. Nochmal, ja. Aber rot ist ja, wir haben ja auch noch grün dabei, ne? Heißt ja einfach G, ne? Aber wenn man rot und grün mischt, kommt da auch keine gute Farbe raus. Das ist jetzt nur für die, die wirklich im Kunstunterricht aufgepasst haben. Meine Damen und Herren, so wichtig ist die Industrie für Europa, 28,1%. Europas Industrie schwächelt, hier sehen wir Deutschland. Wir ziehen alles nach unten. Und nochmal, auch das muss gekonnt sein. Da sind wir einfach besser als alle anderen. Was muss passieren? Ich habe hier einige Punkte gebracht. Wir brauchen nachhaltige Energieversorgungssicherheit. Ist nicht gegeben. Sagen auch die USA, na, die nachhaltige Versorgung mit LNG steht nicht. Wow. Konkurrenzfähigkeit, Energiepreise nicht gegeben. IT-Status schwach. Infrastruktur schwacher Durchschnitt. Bürokratie hoch, da sollten wir nicht führen. Hochsteuerland, ja, auch nicht gut zu führen. Bildungsniveau fallend, ja. Sie wollten mir sagen, aber Herr Helmer, ist doch nicht, keine Katastrophe. Rumänien ist doch noch hinter uns innerhalb Europas. Und Sie haben recht, aber eben nur noch Rumänien, meine Damen und Herren. Demografie negativ, ja, Sie machen Sex, aber könnten Sie bitte mal die Verhütungsmittel weglassen? Dann geht hier auch wieder was. Anspruchsgesellschaft, ja. Leistungsgesellschaft, die alles aufgebaut hat, was die Anspruchsgesellschaft jetzt versucht zu verzehren, konsumtiv, nein. Also da gibt es wirklich, das war dieser Moment wieder, Conny musste aktiv werden. Da war irgendwie so eine junge Grüne in irgendeiner Talkshow, die sagte, ehrlich, die Fünf-Tage-Woche ist antifeministisch. Conny sah, ich wurde aschfahl, kippte nach vorne, ich bekam einen Kuss, es ging wieder und sie hat aber schnell den Fernseher ausgemacht, um weitere Schäden oder Küsserei zu verhindern, keine Ahnung. Meine Damen und Herren, und das Schlimmste ist, es gibt einen Softspot. Die außenpolitische Vertretung Deutschlands war die Grundlage dafür, dass alle Tore und Türen für die deutsche Wirtschaft international offen waren. Wir gehörten immer zum Westen, waren aber ein fairer Partner für den globalen Süden bei kritischen Themen und traten als Makler auf, um Lösungen herbeizuführen. Und das führt dazu, dass unsere Wirtschaft, unsere Politiker hoch angesehener sind. Waren. Es ist eine Katastrophe. Wenn heute unsere Minister nach Brasilien oder nach China fahren, da wartet bestensfalls noch die zweite Ebene, um sich mit ihnen zu unterhalten. Wir haben, es war ein Ass im Ärmel. Wir haben es verspielt durch eine Politik, einer Hybris, dass wir glauben, dass die westlichen Werte über allen Werten der Welt stehen. Und ich darf Ihnen eins sagen, es gibt nicht nur eine Moral. Es gibt Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus. Es gibt die muslimische Welt. Und alle diese Kulturen haben eine Begründung aus der Geschichte heraus und die verdienen Respekt. Und früher hatten wir diesen Respekt. Nach innen haben wir ein Antidiskriminierungsgesetz und nach außen machen wir was? Ihr habt so zu sein wie wir. Ups. Grenzwertig. Meine Damen und Herren. Deutschland nur noch bedingt wettbewerbsfähig. Das war im letzten Jahr. Jetzt sind wir auf dem Platz 24. Und ich sage Ihnen eins, wenn wir nicht diese Themen, die ich eben mit Ihnen durchgegangen habe, aggressiv beordnen, dann geht es richtig weiter nach unten. Wir waren schon mal auf einem schlechten Platz. Das war 2000. Hier kam die Agenda 2010. Wir werden diesmal mehr brauchen als die Agenda 2010. Stellen Sie sich darauf ein. Das tut erstmal weh, aber dann stimmt die Perspektive wieder. Just follow me. Just follow me. Es gab auch noch gute Sachen im letzten Jahr, dies Jahr jetzt nicht mehr. Letztes Jahr war Mercedes das finanziell erfolgreichste Automobilunternehmen. Dann kam Stellantis, BMW auf Platz 3, Volkswagen damals schon, 10. Platz. Tesla war im Jahr zuvor Nummer 1. Aber das verschiebt sich. Heute kamen, glaube ich, oder gestern kamen Mercedes-Zahlen. Katastrophe. Also. Aber es gibt noch was. Ich war 4 Wochen in Berlin um dieses Bild aufzunehmen. Das war noch bevor die Klimakleber das Bild, das Brandenburger Tor verschmutzten. Und ich wollte einfach diese aufgehende Sonne in Berlin mitnehmen, weil ich will Ihnen Mut machen. Deutschland hat noch ein Ass im Ärmel und das ist diese Wirtschaftsstruktur. Es gibt Hidden Champions, 3400 auf der Welt, davon sind 1600 in Deutschland angesiedelt. Hidden Champion ist in seiner Branche Nummer 1 bis 3 weltweit. Und nochmal 3400 gibt es weltweit, Deutschland hat davon 1600. Und wenn wir Benelux, Österreich, Schweiz dazu nehmen, kommen wir auf über 2000. Es gibt kein besseres, hochwertigeres Wirtschaftscluster als diese Wirtschaftsregion. Und das ist einer der Gründe, warum diese ganzen Themen, also lassen wir bis auf Energie, diese ganzen Themen, damit konnte man leben. Nicht gut, aber man konnte damit leben. Aber dieses Cluster, das hier in Milliarden gar nicht bewerten, was das für ein Vorteil ist, in hochwertigster Zulieferung. Aber diese Unternehmen sind auf dem Sprung. Das sind alles hochenergetisch produzierende Unternehmen. Und dieses Thema Energie, an dem macht sich alles fest. Und ich freue mich, dass jetzt BDA, BDI, BGA und wie sie alle heißen, die ganzen Verbände, genau das auch jeden Tag reiterieren. Aber ich habe vor 3 Jahren davor gewarnt, dass genau das passieren wird. Und wo waren da die ganzen Verbandsbosse? Auf dem Schoß der Politik. Opportunistisch. Die Häppchen und den Champagner in Berlin und Brüssel genießen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir jetzt aufwachen, dass dort Bewegung reinkommt. Es wird Bewegung reinkommen. Ich darf Ihnen sagen, wir stehen hier vor Veränderungen. Ob sie ausreichen, sei dahingestellt. Es muss ein verdammt großer Wurf werden auf so vielen Ebenen gleichzeitig. Und wie gesagt, wenn dann so ein 500-Milliarden-Programm von Habeck noch einmal konsumtiv rübergeblasen. Conny! Meine Damen und Herren, wir schauen kurz auf die Weltwirtschaft. Wäre das noch die Prognose per Juli? Wir hatten jetzt hier angepasste 3,2% weltwirtschaftliches Wachstum. Industrienationen sind jetzt 1,8, Schwellenländer 4,2. Aber da sehen Sie die Divergenz. Hier sitzt der Driver, USA 2,6, 2,7, Eurozone 0,9, Japan 0,7, Deutschland ist jetzt bei 0,0, Großbritannien mit Brexit besser, China jetzt 4,8, Indien 7, 2,1 Brasilien, Russland auf 3,6 hoch. Hier spielt die Musik. Da haben wir ein Problem, da haben wir ein großes Problem. Und ich kann nur sagen, wir müssen aktiv werden. Zinsen, wir kommen runter. USA, in Russland sind wir aktuell bei 20, aber wir sehen, Japan ist der Outlier. Und trotzdem selber ein Erfolg wie die USA in der Inflationsbekämpfung. Punkt. Jetzt schauen wir auf Aktien. Jetzt kommt eine Warnung. Ich bin Aktienfreund, okay? Achten Sie mal, oben ist der Verlauf des DAX. Ich habe so ein Beispiel DAX gemacht. Das sind Monatscharts. Und unten ist der MACD. Und wir sind auf einem enorm überkauften Niveau auf Monatsbasis. Und in der gesamten Geschichte, wenn wir da oben waren, hat es einen Rücksetzer gegeben. Und jetzt schauen wir mal bis zur Wahl. Bis zur Wahl habe ich jetzt in diversen Videos auch gesagt, bin ich bullish. Bis zum 5. Nur was bekommen wir denn? Wenn Harris es werden würde, eher unwahrscheinlich, dann bekommen wir Körperschaftssteuern von 21% auf 28% hochgesetzt. Ist das gut? Nö. Wenn wir Trump bekommen, kriegen wir Zölle, 10% bis 60%, genau. Mehr Inflation. Weniger Zinssenkungserwartungen. Also Risiken sind da. Erste euphorische, ich kann mir vorstellen, es gibt noch eine Woche Euphorie. Danach, ey, Trump ist es geworden, aber fühlen Sie den Puls. Gold hatten wir schon, ja, haben wir auch einen Blow-Off-Top, auch MACD überkauft, aber dahinter stehen wirklich physische Käufe. Das ist nicht Ausdruck einer Überkauftheit in meinen Augen, sondern wirklich, weil sich strukturell der Markt verändert hat, aber Risiken auch für Korrekturen latent gegeben. So, ziehen wir das Ganze durch. Ja, viele Fragezeichen bei der Wahl, aber Trump wird es. Wir müssen uns darauf einstellen, für uns wird es damit nicht einfacher. Die grüne Transition wird kommen. Aber bitte pragmatisch, nicht ideologisch wie bisher. Ukraine-Krise ist Gamechanger. Asien ist ganz weit vorne, ist der Treiber der Welt. Die Schwellenländer organisieren sich. Bei uns wird es zunehmend kritisch. Ausgehend aus Deutschland, wir sind die größte Wirtschaftsnation. USA beginnen, Aristoteles zu leben, Reindustrialisierung. zulasten der EU, Taiwan. Inflation kommt insgesamt eher runter. Wir haben einige Länder schon in der Deflation in Asien. Sri Lanka jetzt -0,2, China +0,4. Verbraucherpreise als Beispiel im Jahresvergleich. Erzeugerpreise ganz häufig negativ als Vorlaufindikator. Ende aus Mickey Mouse, die Zukunft liegt im Osten, meine Damen und Herren. Strukturkonjunktur, Emanzipation vom Westen. Die Geopolitik ist der Belastungsfaktor. Wenn wir bei der Geopolitik Entspannung bekommen, meine Damen und Herren, dann geht das ganze Chancenportfolio nach oben. Und ich wünsche dieser Welt Frieden, Friedfertigkeit und endlich die Kunst der Diplomatie. Und ich lade Sie ein, denn die Entmutigung wird die Welt beim Hellmeyer Report, der, sofern ich nicht gerade hier bin oder in München oder mich anderswo rumschlage oder im Urlaub bin, können Sie ihn kostenlos abonnieren, wenn Sie mit Ihrem Handy auf diesen Barcode gehen. So, und ich bedanke mich bei Ihnen. Sie sind klasse. Ich freue mich heute bei Ihnen zu Gast sein, bei euch zu Gast sein zu dürfen, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Machen Sie es J oder besser.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.